When I found out I was going to be a parent, I immediately felt a lot of anxiety and worry. So I went on to BetterHelp to try to look for a therapist to help me with that.
My relationship with my family and with my boyfriend and with myself were suffering. I really needed help.
I was ruminating a lot. Really getting those thoughts out to a therapist and getting feedback was just life-changing.
Discover what BetterHelp Online Therapy can do for you. Visit BetterHelp.com today.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Montagabend, 22.18 Uhr. Wir sitzen im Auto. Wir, das sind Hanna Gobrecht am Steuer und ich auf dem Beifahrersitz. Am Steuer saß Hanna auch auf der Mitgliederversammlung, nämlich an unserem Live-Ticker, den ihr hoffentlich fleißig verfolgt habt. Wenn nicht, dann sage ich das noch auf jeden Fall empfohlen. Aber wir arbeiten diesen Tag rund um Borussias Mitgliederversammlung, wie versprochen, auch in einer Folge auf. Und einen Text haben wir überschrieben mit Kritik und Tränen. Und ich würde sagen, Hanna, die Tränen von Rainer Bonhoff sind wahrscheinlich das einzelne Ereignis, der einzelne Moment, der am meisten in Erinnerung bleiben wird.
Also bei mir definitiv, dass Rainer Bonhoff emotional sein kann und wie sehr ihm dieser Verein am Herzen liegt, das hat man gemerkt kurz zum Hintergrund dessen. Er ist ja für den Jahresbericht verantwortlich auf der Mitgliederversammlung und ihm war es ein Anliegen, vor diesem Bericht einfach noch so ein paar Worte über die sportliche Situation und sich als Präsident zu verlieren. Ja, und da wurde es wirklich richtig emotional. Also er hat mit Worten gerungen. Da sind dann auch tatsächlich Tränen geflossen. Er hat gesagt, es ist ein Scheißjahr. Das hat man gemerkt, es kam so richtig aus dem Herzen. Hat unter anderem auf das Derby in Köln verwiesen, wo es dann das Unentschieden gab. Und da muss ich sagen, also habe ich einfach nicht mit gerechnet, dass der Abend jetzt in Richtung Rainer Bonhoff emotional wird. Es hat aber wahrscheinlich ja auch den Grund, dass es von Seiten des Fanprojekts und von Sotto Cultura, also aus der aktiven Fanszene hinaus, Kritik in seine Richtung gab, deutliche Kritik, die in Form eines Flugblatts an die anwesenden Mitglieder verteilt wurde.
Genau, da wurde sehr offen ein Neuanfang, eine Neuaufstellung des Präsidiums schon im Sommer gefordert. Die Amtszeit von Bonhoff und seinen MitstreiterInnen läuft ja Anfang 2027 aus. Ja, das war, sagen wir, die konkreteste Forderung. Sinngemäß ging es dann auch darum, dass Eugen Polanski nicht mehr Trainer sein soll in den Augen einiger Mitglieder. Das sind, glaube ich, Details, über die reden wir dann, wenn diese Folge richtig beginnt und wir eine Nacht drüber geschlafen haben. Ansonsten so ganz spontan Bilder im Kopf, Worte, Szenen. Rufen Schröder, der nicht am Podest steht, sondern so übers Podest tigert, kann man glaube ich sagen. Ein kämpferischer Tiger, einer, der was vorhat mit Borussia. Und dann eine Aussprache mit den Mitgliedern über, ich glaube, 80 Minuten allein. Das war auch der Teil, der jetzt dafür sorgt, dass es 22.21 Uhr ist. Und die Veranstaltung auch länger ging, als wir jetzt gedacht hätten, obwohl es ja auch jetzt nicht episch war im Sinne von Wahlen. Es gab die Satzungsänderungen, die durchgegangen sind. Also Emotionen standen schon sehr im Vordergrund.
Ja, ich kann mich erinnern, letztes Jahr ging die Mitgliederversammlung so bis kurz nach 9:30. Jetzt war es kurz vor 9:50. Die Aussprache war ja wirklich kunterbunt. Also da kommen ja immer Themen wie Fahnenthematik, es wird immer ein bisschen über die Ultras gesprochen. Es geht aber auch in die sportliche Richtung. Da wurde dann Eugen Polanski, der sich auch geäußert hat oder der auch auf einige Fragen eingegangen ist, unter anderem vorgeworfen, dass seine Mannschaft zu defensiv spiele, dass zu wenig auf junge Spieler gesetzt wird oder auch, ob die Mannschaft denn ein konditionelles Problem hätte.
Letztes Jahr, glaube ich, wenn man einzelne Wörter nimmt, war es das Wort Affentitten geil von Rainer Bonhoff, an das sich viele erinnert haben. Jetzt fiel das Wort Arschlöcher. es wurde an niemanden gerichtet, sondern es ging darum, dass Borussia zu wenige hat in der Mannschaft. Eugen Polanski hat sie gefordert, dass man das bräuchte. Hat sowieso darüber gesprochen, was auch aus seiner Sicht nächste Saison passieren dürfte, ohne dass natürlich jetzt final beantwortet worden ist, ob er das als verantwortlicher Cheftrainer tun darf. Ja, und in dem Sinne, wenn wir jetzt hier in Düsseldorf, in unserer Heimat gerade eintrudeln, lassen wir das mal sacken und dann wird aufgearbeitet. Vielleicht auch viel sagen, dass wir jetzt über Zahlen noch gar nicht gesprochen haben, spontan. Die stehen auch im Mittelpunkt auf so einer Mitgliederversammlung. Aber das dann alles in Ruhe.
Jetzt haben wir, Yannick, eine Nacht drüber geschlafen und konnten uns jeder für sich selbst noch mal ein paar Gedanken machen, noch mal alles so ein bisschen Revue passieren lassen. Beim Thema Trainer muss man zu dem Schluss kommen, dass er gestern in keiner Weise von einem der Verantwortlichen gestützt worden ist, sondern eher im Gegenteil.
Ja, zumindest nicht bei der Frage nach seiner Zukunft, also gestützt bis Saisonende, aber ansonsten wurde das erneuert, zum Beispiel von Ruven Schröder, was wir ja auch schon nach dem Mainz-Spiel gehört haben. Und darüber hinaus ja eher sogar sehr kritische Worte, wenn ich da an den Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Heumann denke, der fast schon abgeledert hat. Das kam ja mehrmals die Sprache auf dieses diesen Polanski-Satz nach dem Mainz-Spiel, dass er nie das Gefühl gehabt hat, dass Borussia ein Gegentor kriegt. Dem haben viele widersprochen, dem hatten wir ja auch schon widersprochen direkt danach. Und das war, sag ich mal, jetzt was irgendwie sehr Anschauliches. Und klar, die ganzen Themen, die dann zur Sprache kommen, Polanski hat sich halt kämpferisch gegeben, muss man nun auch sagen. Er hat jetzt sein Standing auf jeden Fall nicht verschlechtert. Jetzt ist die Frage, unter welchem Gesichtspunkt man es sieht. Es ist eher ein, du hast ihn ja damals gefragt, ob er für sich werben muss, ob er das so sieht. Das hat er verneint, aber er müsste ja auch, wenn seine Zeit bei Borussia zu Ende ginge, in der Hinsicht für sich werben, dass er ja irgendwann noch einen anderen Verein trainieren will und einfach bestmöglich dasteht. Das funktioniert eben dann nicht nur über Ergebnisse im Endspurt, über die Art und Weise der Leistung, sondern eben auch über die Außendarstellung. Und deswegen war das schon ein spannendes Element. Also das war gestern natürlich irgendwie der Verein an sich hält zusammen, aber innerhalb oder auf dieser Bühne dann auch viele verschiedene Strömungen, die da auf die Tagesordnung fast schon buchstäblich kamen. Und das gepaart mit den Anliegen der Fans, das hatte was in sich und ich glaube ganz gut, dass wir jetzt mal die Nacht drüber geschlafen haben. War ja dann auch eine sehr lange Veranstaltung und ja, wir probieren das Ganze jetzt hier mal geordnet aufzuarbeiten.
Insgesamt hat Eugen Polanski mich auch so ein bisschen an den alten Eugen Polanski erinnert, den es so im Januar gab, insbesondere nach der 1:5 Niederlage in Hoffenheim, als er ja auch nach außen sehr deutlich gesagt hat, es muss vorbei sein mit der Schönrederei und man so dachte, ach, endlich spricht es auch mal jemand im Verein aus. Er wurde dann ja doch sehr deutlich. Gestern Abend hast du sein Zitat genannt, dass ja, es sind alles liebe Spieler, aber es braucht eben auch Arschlöcher. Und ja, hat auch gesagt, ne, fehlende Gier nach Erfolg. Und dass ein Trainer, ein Bundesliga-Trainer sagt, dass ihn die Mannschaft jeden Tag an den Rande des Wahnsinns treibt, das ist, glaube ich, auch so eine Seltenheit.
Ja, das ging wirklich mehr in die Richtung, wie einer, der sich auch irgendwie freischwimmen will, wenn man es anders interpretieren will, der vielleicht schon weiß, okay, das Ding ist vielleicht gar nicht mehr zu drehen, aber jetzt ne, geht es halt irgendwie um mein Standing am Ende, wie ich da rausgehe, dass ich der erhobenen Hauptes auch rausgehe. Also jetzt haben wir den 28.04. und das Ganze spitzt sich auch eben zu. Ne? Also ist ja auch nicht anzunehmen, dass in grob 3 Wochen dann vielleicht auch was feststeht. Wir haben ja schon oft darüber nachgedacht, ob es so wird wie da bei Daniel Farke, dass es dann auch noch so diese Testspieltour mit dem Trainer gibt und diese Frage immer im Raum steht und quasi gar nicht gestellt werden soll und darf. Dann geht es um die Testspiele, aber irgendwie der Cheftrainer steht da und jeder denkt, ja, jetzt muss jetzt die Entscheidung kommen. Ob man das nicht dann wirklich einfach hinkriegt, das vor den beiden Testspielen am 20. und 22. Mai zu regeln, wissen wir jetzt auch, 22. Mai, das zweite bei Viktoria Anrath. Und ja, das ist dann Teil der Saisonanalyse. Ist ja bei Borussia immer witzig, Hanna, dass das schon irgendwie Ende April so beginnt. Das war ja auch ein Thema am Montag, warum die MV eigentlich immer dann ist, wenn sie ist. Das ist ja ziemlich zuverlässig. Außer das Ergebnis hat sich mal geändert. Die letzten beiden Jahre hatte Borussia 3-4 auswärts verloren. Aber es ging eben auch nochmal darum, es muss ein Auswärtsspiel davor sein, weil man aufbauen muss in der Südkurve. Markus Aretz hat auch gesagt, man will nicht woanders hinziehen. Beispielsweise in den Hockeypark, den Pfostenbruch-Host Kevin Schulte da ins Spiel gebracht hat, auch um Kosten zu sparen, auch weil man es zu Hause machen will. In den Sommer will man nicht, nach der Saison, weil Trainer und Mannschaftsrat dabei sein sollen. Ich glaube fast, und es klang auch so anhand der Reaktion im Publikum, dass das den Leuten vielleicht so ein bisschen egaler wäre im Zweifelsfall. Mal schauen, ob das demnächst nochmal diskutiert wird, aber angesichts dessen, was da alles so aufs Tableau kam am Montag, war das jetzt schon ein absolutes Randthema.
Ja, für mich und ich glaube auch für viele Fans, das liest man auch heute so an den Reaktionen in den Foren, ist so die News, die vor allem auch hängen bleibt, die Rainer Bonhoff betrifft, dass er im nächsten Jahr wieder als Präsident kandidieren möchte. Wir haben ja auch schon auf seine emotionale Reaktion geblickt und das ist was, was dann bei den Fans ja durchaus für große und viele Reaktionen sorgt.
Ja, wir hatten da ja schon mal nachgefragt, so schon ein bisschen her, da hat er sich noch sehr bedeckt gehalten, aber das ist ja auf so einer MV doch immer interessant. Wenn die Fans dann direkt fragen, da gibt es die Antworten, dann wird sich vielleicht mal gewunden, wie bei dem anderen Thema, über das wir vielleicht gleich noch sprechen. Aber ich muss immer dran denken, 2022 war das ja, als dann später Daniel Farke Trainer wurde, sollte es ja Lucien Favre werden und dann haben wir alle auf der Mitgliederversammlung erfahren, dass der abgesagt hat, obwohl wir auch an dem Tag selber noch explizit nachgefragt hatten und dann hieß es, nee, da ist nichts und es wird keine großen Themen geben und dann war es der große Knall während der Aussprache mit den Fans, die es wirklich ja in sich hatte. Und wenn wir jetzt nochmal vielleicht uns besonders auf Rainer Bonno fokussieren, Hanna, war das ja so ein richtiger Abend im Kreuzfeuer für ihn, also Beginn mit der Flugblattaktion, seiner tränenreichen Rede und dann der Aussprache, ich habe das vorhin mal nachgeguckt, es ging ja wahrscheinlich allein in 5 Fragen um ihn und um seine Zukunft, also manche haben schon gar nicht mehr gefragt natürlich, ob er denn nochmal kandidieren will und sich zur Wahl stellt, sondern einfach den Rücktritt gefordert oder gefragt, ob er nicht zurücktreten müsste und. Da wurde er als jemand bezeichnet, der nicht für die Zukunft steht, als einer, der nicht für morgen steht, sondern nur für die Historie. Ungeachtet natürlich, nicht ungeachtet, so muss heißen, all seiner sportlichen Verdienste um den Verein. Das war schon ordentlich, was da auf ihn eingeprasselt ist.
Man hat auf jeden Fall ja auch in seiner Reaktion auch nochmal den Unterschied zu seinem Vorgänger, zu dem kühlen Geschäftsmann Rolf Königs gesehen. Rainer Bonhoff nimmt die sportliche Entwicklung des Vereins mit und es geht ihm mit Sicherheit auch nahe, wenn er dann eben mitbekommt, dass auch aus der aktiven Fanszene die Forderung nach seinem Rücktritt kommt. Die Frage ist ja jetzt, was nimmt er für sich aus diesem Abend mit? Dass er auf die Frage erstmal antwortet, weil er ist ja nun mal immer noch Präsident und hat auch gesagt, dass er auch voller Tatendrang steckt, dass er da jetzt erstmal sagt, ja, ich habe vor, nächstes Jahr nochmal den Finger zu heben. Das ist ja erstmal gar nicht verkehrt aus seiner Sicht und nachvollziehbar. Kannst du dir denn vorstellen, dass er da jetzt in sich geht und für sich beschließt, boah, also wenn das ja jetzt der Anfang ist der Reaktion, dann möchte ich es eigentlich gar nicht austesten, wie gereizt die Leute und wie aufgebracht die Leute dann möglicherweise sind, wenn ich mich zur Wahl stelle. Also für mich hat der Abend gestern auch gezeigt, dass es für Rainer Bonhoff definitiv die bessere Entscheidung wäre, wenn er da von selbst den Rückzieher macht, weil ja, man will ja auch nicht, dass man irgendwann komplett dazu gezwungen wird, was es ja jetzt irgendwie auf eine Art und Weise auch schon ist.
Ja, man kann ja dann zur Diskussion stellen, ob das im Sommer sein muss oder eben geordnet so. Also das ist ja so ein Zeitraum ganz am Ende, 26 bis, ich glaube, Mitte Februar, laut Satzung 27, wo dann diese Wiederwahl ansteht. Man muss sagen, zur Wahl stellen bedeutet ja auch nicht, sich in einer Mitgliederversammlung zur Wahl stellen, sondern dem Aufsichtsrat. Und da weiß ich jetzt auch nicht ganz, wie Michael Heumann und seine Mitstreiter da ticken. Die haben ja also er hat ja eine andere Gangart angekündigt und auch im Prinzip personelle Konsequenzen. Das ist jetzt unklar, wen und was das alles inkludiert. Aber ja, der Aufsichtsrat hätte natürlich da die Möglichkeit, ihn einfach auch nicht wieder zu wählen, obwohl er will. Ich kenne jetzt Borussia so und die Verantwortlichen, die da rumlaufen, dass man das zumindest vorher klären würde, bevor es hart auf hart kommt. Aber ja, das wirkte jetzt schon, wenn man die ganze Veranstaltung nimmt, wie so der Anfang vom Ende der Amtszeit Rainer Bonhoffs oder der Präsidentschaft Rainer Bonhoffs. Aber es gibt und gab in den letzten Jahren sicherlich schon Fälle, wo man Ähnliches dachte und es auch nicht so kam. Man dachte, ja, da wird er doch nicht schadlos rauskommen. Also nicht er, sondern irgendwer, den es dann halt betraf in dem Fall. Und dann ging es halt doch weiter. Also deswegen wäre ich mir da jetzt nicht so sicher, sehe das wie du und bin sehr gespannt, inwiefern das uns im Sommer beschäftigt. Weil da hätte ich jetzt sogar gedacht, okay, das ist wirklich ein Thema dann für die Zeit, wenn es satzungsgemäß auf die Tagesordnung kommt.
Die sportliche Entwicklung spielt Rainer Bonhoff da natürlich gerade auch nicht in die Karten. Denn klar, je schlechter es läuft, desto mehr geraten eben auch, du hast es Kreuzfeuer genannt, diejenigen da rein, die ja eben in dieser Führungsverantwortung sind. Jetzt könnte man die Prognose stellen, aber mein, wir reden ja hier darüber, dass Borussia immer noch offiziell um den Klassenerhalt kämpft, dass eine positive sportliche Entwicklung ab Sommer da auch nochmal ein bisschen Ruhe reinbringt. Aber, und auch das muss man ja differenzieren, gibt es ja durchaus auch Gründe, die unabhängig von der sportlichen Entwicklung sind, warum eine Neuaufstellung und vielleicht auch jemand, der nochmal jünger ist, dem Verein guttun würden. Michael Hollmann, der Aufsichtsratsvorsitzende, hatte ja gestern Abend, ich glaube, man kann es ruhig als populistischen Auftritt bezeichnen, den er da hatte. Also ich glaube, er hat die passenden Knöpfe bei den Mitgliedern gedrückt, hat die Mannschaft in die Pflicht genommen, ähnlich wie Eugen Polanski, aber es war dann doch sehr zwischen den Zeilen rauszuhören, dass er vor allem Eugen Polanski und vielleicht auch so ein bisschen das Präsidium kritisiert. Er hat gesagt, das Heimspiel gegen Mainz hat mich wahnsinnig gemacht, hat Schröder gelobt, aber allgemein eine andere Gangart gefordert. Und da bezieht er mit Sicherheit alle, die irgendwie was zu sagen haben, mit ein. Hat gesagt, trotz guter Einzelspieler steht keine richtige Mannschaft auf dem Platz, was dann wieder mehr in Richtung Polanski geht. Und hat so ein bisschen versprochen, dass der Aufsichtsrat in Zukunft mehr Einfluss nehmen würde. Daran wird er sich sicherlich messen lassen. Das weckt Erwartungen bei den Fans, wo ich gespannt bin, ob man davon in den kommenden Monaten irgendwas merken wird.
Ja, es hat in den vergangenen Jahren schon auch Entscheidungen und Entwicklungen gegeben, wo es danach dann hieß, ja, der Aufsichtsrat, der hat das eh schon kritisch gesehen und hat da angemerkt, dass er da nicht ganz so mitgeht. Ist ja dann immer auch die Frage, welche Mittel hat er dann überhaupt, um Einfluss zu nehmen. Ich erinnere mich aber an Zeiten, das war noch vor dem Vorsitz von Hollmann, da war diese Rede auf der MV doch meistens der Teil. Ich weiß gar nicht, ob Dr. Rainer Körfer das damals selbst immer so genannt hat, wo die Leute dann halt sich was zu essen und zu trinken holen gehen. Das war gestern ganz anders und ich sag mal so, Hollmann hat dann auch allen gezeigt, warum es gut war, sitzen zu bleiben und zuzuhören. Und ja, sicherlich war das einfach auch eine Maßnahme, um dieses Gremium mal zu stärken, um klarzumachen, der Aufsichtsrat ist nicht das Abnick-Gremium, in Anführungszeichen, als dass er ja oftmals auch tituliert wird von Kritikern, sondern kann was sagen, will was sagen und hat was zu sagen. Aber du hast recht, jetzt muss man ihn halt auch daran messen und mal schauen, was dann konkret dabei rauskommt.
Hi, bevor es weitergeht, habe ich einen kurzen Hinweis für euch. Wir, das Podcast-Team der Rheinischen Post, haben etwas Neues für euch. Wir testen gerade die Stimme des Westens zum Hören. Das ist ein regionales Audio-News-Update mit allem, was wichtig war am Tag und was morgen wichtig wird. Kurz und knapp bekommt ihr da jeden Abend alle Infos für morgen. Das Besondere: Die Stimme des Westens basiert auf Artikeln, die unsere Autorinnen und Autoren gründlich recherchiert und aufgeschrieben haben. Vertont wird das Ganze dann in Zusammenarbeit mit unserem Partner dpa von einer künstlichen Intelligenz. Am Ende klingt es aber sehr menschlich, versprochen. Und bevor wir das News-Update veröffentlichen, wird natürlich auch alles nochmal gecheckt, damit auch alle Angaben korrekt sind. Ihr findet die Folgen jeden Abend auf rp-online.de/podcasts, aber natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen unter Stimme des Westens zum Hören. Und wenn ihr uns da noch mitteilt, wie euch das gefällt, dann sind wir euch sehr, sehr dankbar. Das könnt ihr machen unter rp-online.de/Umfrage. Alle Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Also, hört rein, bewertet uns und bleibt so immer auf dem neuesten Stand. Und jetzt geht's weiter.
Wir können ja jetzt mal vom Emotionalen so ein bisschen zum Rationalen schwenken, und zwar zu den Finanzzahlen, die ja von Stefan Stegemann präsentiert wurden. Das hat er, wie es jetzt von ihm zu erwarten war, recht souverän getan, wie es ein Geschäftsmann eben macht, der auf Zahlen blickt. Für viele ist es immer sehr trocken. Da ist auch die Kernbotschaft des Abends, dass Borussia im Geschäftsjahr 2025 eben einen Verlust von 4 Millionen Euro eingefahren hat. Das ist nochmal mehr als im Jahr zuvor. Da waren es 2,4 Millionen Euro. Und ohne euch jetzt mit allen Zahlen hier im Detail zu nerven oder euch jede Zahl um die Ohren zu hauen, Yannick, ist es vielleicht am einfachsten, wenn wir in der Bilanz mal schauen, was denn da die großen Unterschiede zum Vorjahr sind.
Ja, Borussia hat eine Push-Meldung in der App gemacht, die sagte, Borussia steigert Umsatz um fast 5 Millionen Euro. Das ist korrekt, auf jeden Fall. Aber das war natürlich nicht die Nachricht, die jetzt die Mitglieder gestern mitgenommen haben. Denn unterm Strich stand nach Steuern eben ein Verlust von 4 Millionen Euro, obwohl man eben den Umsatz gesteigert hat. Aber es sind eben die Aufwendungen sogar noch ein bisschen mehr gewachsen. Ja, wo guckt man gerne drauf? Ist ja mal, ne, wo ist mehr, wo ist weniger? Es gilt weiterhin das, was wir letztes Jahr hatten. Borussia ist schon ganz gut ausvermarktet, wobei es gab immer ein Sternchen, den Stadionnamen. Das wird jetzt im nächsten Geschäftsjahr, also in diesem laufenden, aber im nächsten, was dann präsentiert wird, dazukommen mit Ista und dem Stadionnamen. Aber ja, Merchandising ist durch die Jubiläumsfeier nochmal hochgegangen, also durch alles, was da auch verkauft wurde, inklusive des Trikots vor allen Dingen, das ein richtiger Treiber war. Spielerträge sind hochgegangen, weil es zwei Heimspiel im Pokal gab, weil es das Jubiläumsspiel gab. So, da steht man besser da. Aber es gibt dieses fette Minus im Bereich TV-Gelder. Wir thematisieren das ja auch so ziemlich jede Woche und es könnte tatsächlich noch schwieriger werden im Jahr 2026. Das wird jetzt der Endspurt in der Bundesliga entscheiden. Da ging es runter um 5,3 Millionen Euro. Das ist schon eine erhebliche Summe. Kann man sich ja, ne, könnt euch alle selber ausrechnen, was kann Borussia damit machen. Das ist einiges, zumal man auch immer so rechnet im Verein, dass diese Europacup-Einnahmen, diese Prämien, die es da gibt für Champions League, Europa League und so weiter, die man schon zum Start erhält, Punktprämien und so weiter, dass das immer unter TV-Gelder verbucht wird. Finde ich nicht ganz korrekt, weil es wirklich nichts mit TV-Vermarktung in dem Sinne zu tun hat, auch wenn die UEFA das ja so gegenfinanziert. Aber ja, das verdeutlicht halt so die Dimensionen, von denen man da redet, dass das mal mehr als 100 Millionen waren und ja, ein richtiger Quantensprung. Das wird schwierig, dieses Minus zu tilgen. Hanna, dann stellt sich immer die Frage, wie kriegt man das ansonsten hin? Und da landet man bei dem Punkt oder in der Spalte mit dem Personalaufwand. Und da ging es runter, würdest du sagen, von 98,5 auf 94,6 Millionen, das ist, was du erwartet hattest vorher, oder hättest du mit mehr gerechnet? Also damit, dass Borussia das mehr gesenkt hat?
Nein, also nicht, dass es mehr gesenkt wurde. Ich weiß gar nicht, ob das aufgrund der vielen langfristigen Verträge, die da ja doch eine Rolle spielen, überhaupt möglich ist. Also ne, du hast ja noch Jonas Omlin, Florian Neuhaus, Kevin Stöger und auch Marvin Friedrich, der jetzt ja dann den Verein im Sommer ablösefrei verlässt. Das sind ja alles so Gehälter, die da eine Rolle spielen und dies dann eben trotz der Tatsache, dass man neuen Spielern wie Hugo Bolin geringere Grundgehälter gibt, die es einfach schwer machen, da so einen Quantensprung auf einmal zu machen. Ich bin mir sicher, dass es da auch im kommenden Jahr und auch noch im Jahr darauf deutlich runtergehen wird, aber das ist einfach was und da hat Stegemann ja völlig recht, wenn er das betont. Ich verstehe Fans, die das alles nicht mehr hören können, aber das ist halt was, was seine Zeit braucht und ich verstehe auch Fans, die genervt davon sind, wenn immer wieder auf Corona verwiesen wird, weil andere Vereine oder Hallevereine eben auch damit zu kämpfen hatten. Ich verstehe, wenn die Fans genervt sind, dass die ablösefreien Abgänge immer wieder thematisiert werden oder die zu günstigen Abgänge, weil Borussia zum falschen Zeitpunkt verkauft hat. Aber die einzige Chance, da wirklich den finanziellen Turnaround zu schaffen und vielleicht auch mal wieder richtig ins Plus zu kommen, geht wirklich nur über Spielerverkäufe.
Ja, und da muss man sagen, knapp unter 20 Millionen. Es war schon mal schlechter, aber das kann eigentlich auch nicht das sein, was Borussia sich vorstellt. Also immerhin, durch den Verkauf von Rocco Reitz hat man das jetzt schon erreicht. So, also man startet da ganz anders als in manch anderem Jahr. Wenn ich da die Zahl von 2024 sehe, 18,9 Millionen, also 18 davon gab es am Deadline Day im Sommer. Da ist man jetzt anders unterwegs, aber das kam gestern so ein bisschen in einem Gespräch, das wir geführt haben, dass der VfB Stuttgart ja beispielsweise wie damals Borussia eigentlich auch aus der Relegation in die Champions League oder in den Europacup gestürmt ist und seitdem jetzt in ganz anderen Sphären unterwegs. Das Stegemann auch mal aufgezeigt, seinen Kurven, wie sich das bei Borussia seit 2011 dann entwickelt hat, seit 2012. Das war schon riesig, aber was Stuttgart jetzt seit 2023 auch oder 24 auch eben hinbekommen hat, sogar davor schon, einfach immense Verkäufe. Alle denken da jetzt an Nick Woltemade, aber da gibt es ja auch so Transfers wie den Verkauf von Hiroki Ito zu den Bayern, viele davon, Enzo Mio und ne, jetzt können wir noch viel mehr aufzählen. Da hat der VfB dann irgendwie 50, 50, 80 oder über 100 Millionen in einem Sommer eingenommen. Und ja, bei Borussia waren es in den letzten 5 Jahren, glaube ich, maximal 39. Das war im Jahr 23, als dann Sommer, Hofmann, Bayer ging. Aber war eben auch der Sommer, in dem Thuram und Bensebaini ablösefrei gingen. Da landet man dann doch immer wieder. Ich bin gespannt, wann das sozusagen zum letzten Mal erwähnt wird, wann diese Thematik sozusagen ins Museum kommt. Es wird noch ein bisschen dauern, denn die Folgen spürt Borussia halt noch. Und ja, da wäre es das Ziel, wenn wir überlegen, was könnte man 26 halt besser machen, um mal so einen Hauch von Befreiungsschlag zu erreichen, dann wären das eben größere Transfererträge. Aber so richtig, Hanna, sehen wir das ja auch nicht kommen, dass das jetzt, ja, sagen wir mal, über die 40 Millionen schon geht.
Dafür fehlt auch einfach dem Kader Potenzial. Der einzige, ich meine, erwähnen wir hier immer wieder, wenn es um Sachen Marktwert und Steigerung geht, der dann auch für einen ordentlichen Sprung gut ist, ist halt Weymoya gerade. Um andere Spieler wieder dahin zu bringen, brauchst, glaube ich, jetzt vor allem im Sommer ein sehr, sehr gutes Händchen dafür, dass du mit möglichst wenig Geld viel Potenzial einkaufst, wenn wir gerade bei Weymoya sind. Das wurde ja dann doch in der Aussprache von mehreren Fans gefordert. Da ging es nicht nur um Weymoya. Ich erinnere mich da an einen Fan, der auch gesagt hat, ja, wann werden denn so junge Spieler wie Fritz Fleck und Yahya Manko Danfa herangeführt? Und da hat ist Schröder direkt drauf eingegangen und hat da zumindest dem Fan in Bezug auf diese konkreten Namen schon ein bisschen Hoffnung gemacht.
Er hat gesagt, das deckt sich so mit einem Zettel, der in seinem Büro hängt, im Prinzip. Also das war ja schon ein deutlicher Hinweis und ja, können wir mal dann bald spekulieren, was für Namen da noch Richtung Vorbereitung, Trainingslager ins Spiel kommen. Genau, 40 Millionen Transfererlöse, also 20 hat man schon sicher, wenn das in die Richtung ginge. Da braucht man jetzt schon einen fetten Verkauf, wie zum Beispiel von Moritz Nikolas. Ich glaube, ohne ginge das gar nicht. Da müsste man schon ja, sehr, sehr viel verkaufen, aber man darf sich auch keine Illusionen machen, was beispielsweise dann so Leihspieler wie Noah Pesch oder Shio Fukuda bringen würden, wenn sie im Sommer verkauft werden. Deswegen wird das schwierig. Eine Zahl, das wurden wir auch gefragt, warum die so viel höher ist, bei den Aufwendungen als im Jahr davor. Das war der Sachaufwand. Da wurde schon spekuliert, die Jubiläumsfeier war so teuer. Aber da wurde uns gesagt, dass unter Sachaufwand diese ganzen Restbuchwerte von den Spielern verbucht werden. Das hat mir, glaube ich, letztes Jahr nochmal ausführlich in der Sommerpause haben wir das erklärt, dass wenn Spieler der Ablöse gekostet hat, ja diese Ablöse über die Vertragsdauer abgeschrieben wird. Ich finde mal ganz anschaulich, Thomas Schwanscherer, der hat 10 Millionen gekostet. Der ist jetzt im Sommer seit 3 Jahren da. Das heißt, da sind noch 4 Millionen in den Büchern. Und damit es Borussia sozusagen bilanziell was bringt, müsste man ihn für 4 Millionen und 1 Euro verkaufen. Dann hat man da bilanziell sozusagen ein Plus. Und das fiel eben schlug ins Kontor im letzten Jahr bei Jule Weigel, der einen 5-Jahres-Vertrag hatte, 3 Jahre noch auf der Uhr und dementsprechend so ungefähr 4,2 Millionen Euro.
Das ist dann die eine Seite, wo es quasi bilanziell, wo das draufgeschlagen wird. Die andere Seite ist natürlich, dass man bei den Spielern, die dann gegangen sind, auch einfach das Gehalt einspart. Das macht sich ja dann an anderer Stelle positiv bemerkbar. Lass uns doch nochmal auf den Auftritt von Ruven Schröder blicken. Der hat sich ja wirklich direkt das Mikro geschnappt in die Hand, hat sich nicht wie alle anderen ans Rednerpult gestellt, sondern stand da locker mit einer Hand in der Hosentasche, in der anderen Hand das Mikrofon, hat gesagt, ja, ich will hier näher an euch dran stehen, da fühle ich mich euch näher. Und ein Wort, was er in den vergangenen Monaten schon häufiger gesagt hat, spielte auch in seiner Präsentation gestern eine Rolle, und zwar, das war das Wort Mut. Mut zur Veränderung, Mut zu Entscheidungen und Mut zur Konsequenz war da auf einer seiner Folien zu lesen.
Mut zu konsequenten Veränderungsentscheidungen, ne? Das ist so der gemeinsame Nenner dieser ganzen Mut-Themen. Und ja, soweit man das jetzt nach einem halben Jahr beurteilen kann, erfüllt er das bislang und weckt damit auch intern wie extern bei den Fans große Hoffnung. Ich glaube, wir können, ohne dass wir da lang diskutieren müssen, sagen, Ruven Schröder war auch der große Gewinner dieses Montagabends der Mitgliederversammlung und verkörpert eben schon den Geist, den alle, die von innen was anderes fordern und von außen was anderes fordern. Also ja, da muss man sagen, da trifft er halt einen Nerv. Natürlich muss auch er liefern. Das ist wie bei Hollmann, wenn der Ansagen macht, ja, die verhallen dann relativ schnell, wenn dann konkret nichts kommt. Aber er hat, soweit er konnte, in den letzten Monaten ja schon des Öfteren das Gegenteil bewiesen. Also es ist ja immer noch so, dass Mitarbeiter, die länger im Verein sind, wirklich staunen und das auch so kundtun, wie der geackert hat in der Transferperiode, vor allen Dingen Richtung Deadline Day, wie emsig der da war, wie der sein Netzwerk angezapft hat. Also damit verkörpert er schon eine Hoffnung. Und eben auch darauf, dass das hier mit den Transfererträgen wieder anders hinhaut und eben auch darauf, dass Borussia irgendwie mal so richtig in die andere Richtung geht. Denn Hanna irgendwie so, klar, jetzt war es noch akuter sportlich in dieser Saison, finanziell ist es irgendwie die letzten Jahre jetzt immer ähnlich, aber man fragt sich ja, wann geht es mal so richtig in die eine oder andere Richtung? Was die Richtung nach unten wäre, wissen wir alle, das wäre ein Abstieg aus der Bundesliga, das wäre der Worst Case. Aber es soll ja halt auch nicht diese Bodenbildung weiterhin geben, wie Stefan Stegemann das mit einem wirtschaftlichen Begriff ausgedrückt hat, sondern es soll nach oben gehen. Und die Art und Weise, wie er das so vermittelt hat und wie er da aufgetreten ist, Ruven Schröder, die verkörpert schon einiges davon. Ich fand es auch irgendwie sympathisch, wenn er dann so, ich sag mal, angepöbelt wurde aus dem Publikum, dass er dann einfach regelrecht zurückgepöbelt hat und so den Tonfall aufgenommen hat, um teilweise auch den Leuten aufzuzeigen, hey, ne, wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es hinaus.
Er hat sich da ja auf ganzer Linie schlagfertig und auch souverän präsentiert, hat die Fans auch auf einen langen und zähen Transfersommer, der ja vor allem von der WM geprägt sein wird, vorbereitet, will unbedingt diesen Kader verkleinern. Da waren auf einer Folie ja auch die Spieler zu sehen, die dann im Winter verliehen wurden oder die seit Sommer an andere Vereine verliehen sind. Ich glaube auch, ja, dass so rübergekommen ist, dass jetzt Spieler wie Grant Leon Ranos, wie Noah Pesch, wie Shio Fukuda, die wäre man schon alle bereit abzugeben, einfach um diesen Kader zu reduzieren, um auch Kosten zu senken, weil natürlich auch die Spieler bekommen Geld und um dann vielleicht eben statt auf externe Talente zu setzen, nochmal mehr auf den eigenen Nachwuchs zu schauen. Ruven Schröder hat auch so betont, dass erinnerte mich auch nochmal an seine Antrittspressekonferenz, so ja, hey, wir sind Borussia Mönchengladbach, wir dürfen uns nicht klein machen, wir sind ein großartiger Verein. Ja, aber wo es mit diesem großartigen Verein hingeht, das wird man sehen. Stefan Stegemann hat ja zumindest durchblicken lassen, dass man sich wieder ein klares Saisonziel setzt. Das war ja in den vergangenen Jahren auch. Mal hat man was formuliert, mal hat man nichts formuliert. Er sprach davon, einem Mittelfeldplatz und dass es später, wann auch immer später sein soll, das wird in seiner Denke wahrscheinlich irgendwie 3 bis 5 Jahre sein, ohne dass ich ihn da explizit zu gefragt habe, dass es dann aber auch wieder zu Europa reichen soll. Und das sind ja dann Ambitionen, wo es ganz, ganz viel Arbeit und gute Entscheidungen braucht, damit das irgendwann wirklich nochmal eintritt.
Ja, genau. Statt jetzt fragt man sich so ein bisschen, wie soll das hinhauen? Weil Schröder hat auch gesagt, wir haben schon allein nicht das Geld, um den Kader einmal komplett umzubauen. Es wird weiter. Also er hat nicht so diese Durchhalteparolen rausgehauen, aber ich glaube, er will auch schon vermitteln, das wird eben dauern, wenn wir allein so dann an die Gehälter denken, dass sich vieles vielleicht auch erst so 27 rauswäscht, wenn dann diese letzten Europacup-Verträge, so nenne ich sie mal, auslaufen. Aber hast du es auch so wahrgenommen, dass er schon in den Raum gestellt hat, da vielleicht auch in Sachen Abfindungen und Vertragsauflösungen aktiv zu werden? Bei Spielern, ich glaube, er hat gesagt, die irgendwie wenig spielen, die auf der Tribüne sitzen. Da habe ich jetzt sowohl an Leute wie Florian Neuhaus gedacht, aber auch an einen von dir schon erwähnten Grant Leon Ranos, ist ganz anders gelagert, aber dass wenn für, sag mal so, kleine Spieler dann gar keine Angebote groß reinkommen oder irgendwie so, ja, jemand 300.000 Ablöse kosten würde, dass man auch sagt, na komm, nimm ihn, dankeschön und wir verlangen jetzt gar nichts, aber dafür haben wir ihn jetzt ein Jahr von der Payroll und einfach auch sozusagen physisch nicht mehr im Kader.
Schröder ist da auf jeden Fall jemand, der in alle Richtungen denkt. Und klar, Florian Neuhaus und Grant Leon Ranos sind vielleicht so zwei schöne Gegenbeispiele. Bei Florian Neuhaus kann ich mir nicht vorstellen, dass er eine Vertragsauflösung unterschreiben würde. Bei jemandem wie Grant Leon Ranos, der noch deutlich jünger ist, der vielleicht auf Spielzeit in der zweiten, dritten Liga hofft, dann halt schon. Ja,
also du könntest bei Neuhaus eine vorstellen, die an 4 Millionen heranreicht.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Wäre natürlich sehr teuer für Borussia. Man kann ja auch sagen, das Minus von 4 Millionen Euro lässt sich auch ganz einfach durch ein Florian Neuhaus-Gehalt erklären. Oder man macht, es gibt ja auch, also auch da wird Schröder sicherlich sich kreativ zeigen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man ihm 2,5 Millionen Ablöse zahlt und ja, er dann hoffen muss, dass er woanders einen Vertrag bekommt, wo er 1,5 Millionen Euro Jahresgehalt bekommt, wo auch immer das dann sein dürfte. Aber ja, da ist sicherlich auch sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit von Seiten Schröders vonnöten. Aber ja, glaube, er hat da auch tatsächlich, das nehme ich ihm zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ab, Spaß dran, was zu bewegen und was zu gestalten. Und dann werden wir mal schauen, wo das endet.
Ja, also wir halten fest, es sind noch 3 Spieltage. Sehr wahrscheinlich 3. Darauf deutet alles hin, dass es nicht 5 werden, inklusive der Relegation. Es ist unklar, ob es mit dem Cheftrainer weitergeht. Es ist unklar, wie der Vereinspräsident letztlich damit umgeht, dass die aktive Fanszene seinen Rückzug fordert, und zwar im Sommer schon. Es wird wie viele Transferbewegungen geben müssen? Also ja, selbst wenn dann irgendwann der gerade skizzierte Punkt da ist, wo man sagt, nee, komm, dann lösen wir das auf, nehmen das Geld und ciao. Das wird einiges, wenn man überlegt, wie viele da sind, wie viele zurückkommen und dass dann eben noch Fritz Fleck und so weiter ja vielleicht auch mal Kaderplatz ab 22 zumindest belegen. Spannend. So. Und dann haben wir jetzt noch nicht darüber gesprochen, wie kommt Tim Kleindienst zurück, wer wird überhaupt geholt, welche Spielidee wird verfolgt, welche Fußballphilosophie, also im Prinzip, außer wenn sie dann feststeht, die Liga-Zugehörigkeit, steht ungefähr alles in Frage.
Und auch eine Erkenntnis vom gestrigen Abend, dann ja auch, dass es durchaus auch intern in den Gremien, da spiele ich nochmal auf Vollmann an, eine Uneinigkeit, eine Unzufriedenheit und eben auch Kritik gibt. Wie das dann jetzt hinter den Kulissen gehandhabt wird, wie da die nächsten Sitzungen gemeinsam aussehen, da sind wir nicht dabei, aber wir werden natürlich alles verfolgen und versuchen da auch was rauszubekommen. Gibt's sonst noch irgendwas, Yannick, was dir gestern Abend noch hängen geblieben ist?
Ich finde in der Aussprache, wir haben sie diesmal so, also du ja eh im Ticker, aber ich noch dabei in so einem Word-Dokument mal mitprotokolliert, weil ich wissen wollte, wie viele Fragen sind das eigentlich, wer stellt überhaupt eine Frage am Ende oder wer will einfach Dampf ablassen, wann wird es sportlich, wer wird wie oft angesprochen und was gibt es dann für Nebenthemen? Ich finde, das ist ja doch immer besonders, da gibt es ja auch gerne mal kuriose Sachen. Ich muss immer daran denken, irgendwer hat mal gefordert, es gibt zu wenig Mülleimer auf dem Borussia-Park-Gelände, da müssen mehr Mülleimer hin. Da ging es oft ums Thema Bier in allen Facetten. Und jetzt aber sehr konkret, und das können wir auch bestätigen, dass das so ist und sehr wahrscheinlich so kommen wird, nämlich ein Umbau des Stadions, der in einem Rekord münden könnte. Das ist jetzt nicht das Anliegen, das der Verein damit verfolgt, aber die Zuschauerkapazität soll erhöht werden, nämlich indem man in der Südkurve, in der Ecke Südwest, einen Stehplatzblock installiert.
Da geht es konkret um Block 2, dass es diese grundsätzlichen Überlegungen gibt. Das kam erstmals auf der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr zur Sprache. Gestern Abend hat dann ein Anhänger konkret danach gefragt, wie der Stand ist. Und da hat Markus Aretz bestätigt, dass es diesen Plan für die kommende Saison gibt, dass der im Sommer umgesetzt werden soll. Da liegt es gerade noch daran, dass der Bauantrag, den der Club gestellt hat, dass der ja erst noch durchgewinkt werden muss. Und ja, sobald das der Fall ist, steht dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Weg. Für euch, es kann ja sein, dass es Leute gibt, die davon zum ersten Mal hören. Es geht dabei um 250 Dauerkarteninhaber, die erstmal in erster Linie davon betroffen sind in Block 2. Und genau, die müssen ja so ein bisschen mit ins Boot genommen werden vom Verein, wenn plötzlich in ihrem Block Stehplätze entstehen. Aus 900 Sitzplätzen sollen 1800 Stehplätze werden. Und da möchte dann der Verein, sobald der Bauantrag durch ist, als allererstes in die Kommunikation mit diesen 250 Fans gehen. Und Yannick, welche Optionen gibt es denn da?
Ja, hinstellen ist buchstäblich eine Option. Also einfach in diesem Block 2 bleiben, der so liegt, müsst ihr euch vorstellen, wie der Stehplatzblock im Gästeblock, also angrenzend, ja, da wo es gerade wird, hinterm Tor, aber eben noch in der Ecke. Man kann umziehen, wohin auch immer. Noch was vergessen. Es geht eben auch darum, dass es spannend, wenn dann mehrere zusammen auch sitzen wollen und das ist dann fast wie so Diskussionen über Borussias Grundordnung. Wenn dann 8 Leute umziehen, wollen die in einer Reihe sitzen, sitzen die im 4-4, sitzen die im 3-2-3, wie will man das lösen? Aber ja, da wird sich der Verein auch kooperativ zeigen, um da für alle eine gute Lösung zu finden.
Ja, und so ein bisschen Hintergrund des Ganzen, also es sind so für mich zwei Hauptgründe. Einmal ist die Nachfrage nach Stehplatzdauerkarten ungebrochen. In der Nordkurve sind aber alle verkauft. Und durch diese Möglichkeit, einen Stehplatzblock im Süden zu eröffnen, gibt es ja für einige Fans in der Theorie die Chance, von ihrer Sitzplatzdauerkarte in den Stehplatzbereich in der Süd zu wechseln. Und der zweite Grund ist, dass es ja wohl in der Nordkurve tatsächlich eine ganze Menge Fans gibt, wobei die im Verhältnis zu allen, die da stehen, auch immer noch sehr, sehr gering ist, die Anzahl. Aber es gibt wohl Fans, die bereit wären, die Nordkurve zu verlassen, die aber grundsätzlich einfach beim Fußballgucken stehen wollen, was man ja auch verstehen kann. Und das wäre dann der zweite Schritt. Das wäre dann der zweite Schritt, zu erfragen, wie viele Fans das wären. Und ja, ihnen die Möglichkeit bieten, umzuziehen. Und das wäre dann die dritte Konsequenz, wenn Leute aus der Nordkurve, aus dem Stehbereich wechseln, dann werden natürlich theoretisch Stehplätze in der Nordkurve frei, die dann auch vor allem von jüngeren Fans, die vielleicht schon eine Dauerkarte haben, aber eben gerne lieber stehen würden, genutzt werden könnten. Grundsätzlich, jetzt hat sich vielleicht schon der ein oder andere die Hoffnung gemacht, dass Borussia grundsätzlich mehr Dauerkarten verkauft. Das soll nach unseren Infos nicht der Fall sein. Also da liegt die Obergrenze bei 30.000 und das soll nicht geändert werden.
Das habe ich gerechnet. Das Fassungsvermögen sind doch 54.042 plus 900, wäre dann also 54.942. Also wenn es jetzt exakt 900 sind, also knapp unter den 55.000. Das ist ja auch interessant. Das kam ja, wurde auch nochmal betont dann letztes Jahr, aber es, ja, weiß man eigentlich, seit das Stadion steht, in der Theorie könnten um die 60.000 rein. Dafür ist es konzipiert und freigegeben. Also falls das so klappt und alles so super finden, macht man die ganze Süd zur Stehplatzkurve. Aber ich glaube, Hanna, wir können uns viel vorstellen und es steht viel zur Diskussion in den nächsten Monaten, das aber nicht.
Wir werden natürlich verfolgen, wie da die Entwicklung ist, also der Umbau, die richtigen Umbaumaßnahmen, die dann ja auch einfach baulich erforderlich sind, wie alle Sitzplätze zurückzubauen, Wellenbrecher zu installieren, Kioske, Getränke zu erweitern, das würde dann alles in der Sommerpause passieren. Davor, Yannick, gibt es unter anderem noch am Sonntag das Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Das sind noch ein paar Tage und da wir jetzt ausführlich auf die Mitgliederversammlung geblickt haben und euch das sicherlich auch am wichtigsten ist, haben wir gesagt, dass wir jetzt nicht mehr im Detail auf das Spiel am Sonntag blicken.
Ja, das werden wir dann im Nachgang tun. Ich glaube, mein Aufstellungstipp wäre eh relativ knapp ausgefallen, weil ich da nicht so viele Änderungen sehe. Also falls Dix weiter ausfällt, wie der Chiarodia. Und Jens Castrop muss halt ersetzt werden. Da kommt Eugen Polanski dann nicht drumherum. Aber also das haben wir jetzt so jede Woche gesagt, na, irgendwie müsste er ja mal was anders machen. Andere Grundordnung, anderes System, mehr Offensive. Aber das ist bislang nicht passiert. Und jetzt dann gerade gegen den BVB kann ich es mir einfach nicht vorstellen.
Auch wenn es von Mitgliedern gefordert wurde, wäre es dann jetzt ja doch dann auch wieder so eine sehr populistische Reaktion, wenn sich das jetzt plötzlich dann am Sonntag ändern würde. Wir warten mal ab. Haben wir denn noch einen Ergebnistipp?
Ja, ich habe im Gefühl, dass es eine relativ klare Sache wird. Kann jetzt vielleicht auch dadurch beeinflusst sein, dass der BVB so klar gegen Freiburg gewonnen hat. Aber ich habe ein 3-0 für den BVB im Gefühl.
Bei mir ist es 1-4, quasi die gleiche Tendenz und die gleiche Tordifferenz.
Ja, mal schauen. Das ist, glaube ich, ein Hoffnungsschimmer für Gladbach, ja. Wie fleißige Zuhörer wissen hier, wenn wir uns da so sicher sind. Aber ja, es fügen sich dann eben doch einige sportliche Gefühle zusammen, die man so erlangt hat in den vergangenen Wochen. Aber erstmal Deckel drauf jetzt auf diese Mitgliederversammlung, die ja, muss man sagen, einfach so als Beobachter irgendwie auch unterhaltsam war. Also es ging gut zur Sache. Und habe irgendwie mal so, was heißt also das Medienecho oder ein paar Überschriften gelesen, so, wenn dann so rumgeht, irgendwie Bonhoff sagt, es ist ein Scheißjahr, der Aufsichtsrat sagt, wir haben die Schnauze voll. Das sind schon klare Aussagen, klare Kante bei Borussia. Und ja, spätestens wenn es dann ganz konkret in die Analyse geht, dann werden auch alle klare Entscheidungen fordern. Welche genau das sind, das werden wir unter anderem hier aufarbeiten.
Euch noch eine schöne Woche, einen schönen Feiertag für alle, die am Freitag nicht arbeiten müssen. Und dann ein schönes Wochenende.
Bis dahin, ciao.
Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de